Hier ist CB-Funk, der Computerbase-Podcast. Herzlich willkommen zur 92. Episode mit Fabian und Jan und ohne Gast und deswegen mit dem Esel ganz hinten. Hallo Fabian.
Du machst das fantastisch, Jan. Hallo.
Ja, ach, ich danke dir für dieses Lob. Man wird so selten gelobt, meistens ja höchstens durch Schweigen. Lob, haben wir heute Lob zu vergeben? Müssen wir mal gucken. Wir reden heute über den heute auf Computerbase erschienenen Technik-Benchmark-Test zu Stalker 2. Endlich ist das Spiel erschienen. Wir nehmen auf am Mittwoch, kurz vor Mittag. Das NDA wird gefallen sein um 15 Uhr und danach ist auch dieser Podcast untergegangen. Und weil das fleißige Bienchen Wolfgang jetzt schon fertig ist, können wir trotzdem schon einen Blick auf die Ergebnisse werfen und das Bild ist dann doch, durchwachsen ist noch positiv. Lass uns gleich darüber reden. Ja, du schweigst
ja, das sieht ja keiner. Wir kommen da gleich drauf, du hast es schon angesprochen, aber ja. Es ist bei so einem Produkt, wenn man sich die Entstehungsgeschichte und die Hintergründe anschaut, unter dem die Entwickler das entwickelt haben, ist es ja sehr schwierig, ja, da drauf zu hauen. Ja, also ja, ist ein ukrainisches genau. Studio. Aber eine Empfehlung auf dem PC ist es aus technischer Perspektive dann halt auch nicht bei allem Wohlwollen, aber wir kommen da gleich drauf.
Ja, ich habe auch mit Wolfgang im Vorfeld des Podcasts nochmal gesprochen, der ist aber auch direkt wieder im nächsten Projekt gefangen, deswegen, ich habe zwar vorhin zum Scherzhaft gesagt, nachdem wir uns 10 Minuten unterhalten haben, hätte ich das doch mal aufgenommen, dann hätte ich mit Fabian nicht drüber sprechen müssen, wir hätten das ja einfach eingebunden, aber erstens rede ich ja gerne mit dir darüber und zweitens, machen wir es jetzt halt wie immer und er hat auch gesagt, ja, das ist... Man kann das natürlich nicht außen vor lassen, ne? Den Angriffskrieg, den Russland da führt seit Jahren und da kommen wir gleich nochmal zu. Und im Anschluss dann auch noch zu dem Microsoft Flight Simulator 2024, zu dem wir noch keinen Artikel online haben, weil, soweit ich jetzt gesehen habe, wirklich niemand, es hieß mal im Vorfeld, hatte ich mal gehört, irgendwelche YouTube-Simmer hatten vielleicht Zugang, hast du da was mitbekommen? Ich habe nichts gesehen im Vorfeld. Das ist auch nicht mein Genre dann.
Aber nein, ich habe auch nichts gesehen, beziehungsweise wir haben ja sogar einen Artikel, aber es ist halt nur der Artikel, der sagt, wir haben kein Review, weil es kein Key gab und das Spiel hat Startschwierigkeiten, also Takeoff ist hier noch nicht geglückt. Ja. Da können wir sehr viele Metaphern einbinden, glaube ich.
Ja, ich wollte es ja gestern Abend runterladen, aber wir kommen gleich dazu. Dann sprechen wir über meine neue Gaming-CPU, wobei ich noch nicht so wirklich weiß, ob sie dauerhaft mein Eigentum bleiben wird, denn hier liegt ein 9800X3D und den da hatte ich zumindest jetzt noch gar nicht hier erwartet. Bevor wir mal wieder zu einer wir kommen später noch zu einer Leserfrage oder zwei Leserfragen, aber machen noch einen kurzen Ausritt zu Intel Arc 2.0 Battle Mage. Da kommt ja jetzt allem Anschein nach wirklich noch was im Dezember und schließen mit einer Sonntagsfrage zum Thema Leerlauf.
Idle.
Was ist Idle? Was ist Leerlauf? Beginnen wir. Stalker 2 ist heute erschienen worden sein, um 15 Uhr auf Steam. Es gab ein Preload seit einigen Tagen. Das Spiel hat knapp 140 GB. Und wer ganz früh schon dieses Spiel runtergeladen hat, hat, soweit ich das mitbekommen habe, mindestens zweimal nochmal alles runtergeladen. Das war zumindest die Erfahrung, die Wolfgang gemacht hat. Wir haben offensichtlich den gleichen Build, den man auch als Preloader schon nutzen konnte, nur dass wir ihn unter NDA schon mit Beta-Zugangskey halt auch spielen oder testen konnten. Und offensichtlich ist da aktuell noch nichts implementiert, was inkrementell updatet, sondern Wolfgang hat seit Freitag oder Donnerstag letzter Woche zweimal das ganze Spiel nochmal runtergeladen.
Es ist ja nicht unbedingt klein, das Spiel.
Nein. Es sind knapp 140 Gigabyte. Und ich habe auch gesehen, dass gestern ja noch darüber berichtet wurde, dass es auf den Konsolen nochmal einen Patch gegeben hat, oder auf der Xbox, den ja die PC-Nutzer noch gar nicht haben. Aber soweit ich das mitbekommen habe, ist der dann heute Nacht auch auf dem PC gekommen. Und Wolfgang hat heute früh nochmal das ganze Spiel runtergeladen und hatte gehofft, dass sich an der Performance zumindest nichts geändert hat und dass die ganzen Benchmarks nicht unnütz oder ja obsolet sind, aber dem ist nicht der Fall gewesen. Ja, so, das davor geschickt und der Entwickler hatte auch, bevor es oder mit Bereitstellung des Keys, ich glaube, das war schon Mitte letzter Woche gesagt, da kommen noch einige Patches, sodass Wolfgang zwar bis Montag schon mal einen Blick ins Spiel geworfen hat, auch eine ganze Menge der Kampagne schon gespielt hat, um halt zu gucken, wie verhält sich das Spiel. Denn das muss man ja vielleicht auch noch mal voranstellen. Das Spiel runterladen, starten, benchmarken kann man machen, aber ein Gefühl dafür, wie sich so ein Titel verhält, aus technischer Perspektive, bekommt man halt nicht. Und da hat er eine ganze Menge gespielt, um halt auch zum Beispiel festzustellen, dass es sehr schwankend ist, ob die Grafikkarte das limitierende Element ist oder die CPU. Und deswegen hat Wolfgang jetzt in seinem Test auch den Fokus auf genau diesen Aspekt gelegt. Er hat nicht 400 Grafikkarten getestet, aber die 4090, Fabian, die ist dabei. Sondern hat zwei verschiedene Benchmark-Szenen genutzt. Eine ja, draußen in der Tundra, wo eher die GPU das entscheidende Element im Rechner ist. Und dann, ja, wenn du in Dörfer kommst, wenn viele NPCs zum Einsatz kommen oder auf dem Bildschirm zu sehen sind, dann wechselt das Spiel gravierend auf die CPU. Und da gucken wir gleich mal auf die Benchmarks mit einem Ryzen 7 9800X 3D. Ja, viele FPS hat man dann nicht mehr. Und ich glaube mich zu erinnern, dass die CPU relativ schnell gewesen ist, was die Spieleleistung anbelangt. Ja, du hast ja auch schon Blick in den Test geworfen. Wir kommen gleich zu den Benchmarks. Genau, jetzt fällt mir noch eine Sache ein. Ja,
der Monolog, halt der geht Menge weiter.
Der, ja, der Monolog, der macht, ich rede
und hört ihr nicht mehr auf.
Fabian, sitzt, ich sehe dich schon fuchteln. Und ja, was ihm dabei aufgefallen ist, und dann fangen wir mal mit den Fehlern an, es gibt halt zahlreiche Fehler in den aktuellen Builds. Und die waren auch heute Vormittag nach dem zweiten Mal komplett alles neu, runterladen, nicht behoben. Er hat da auch viele Einblicke gegeben in seinem Techniktest. Charaktere, die komplett verschwinden. Du hast irgendwo so jemanden, den du im Rahmen eines Quests, mit dem musst du reden, da gucken nur noch die Füße aus dem Boden. Und ja, einmal musste Wolfgang dann auch ein Savegame, also ein älteres Savegame laden, weil einfach ein Trigger nicht ausgelöst hat. Das erinnert alles so ein bisschen an Cyberpunk. Er sagt auch rückblickend, und man verklärt ja immer alles, und Cyberpunk ist jetzt 4 Jahre alt, war Cyberpunk noch schlimmer am Anfang? Aber es ist leider von Fehlern
geplagt. Also ich, zum einen, um nochmal ganz kurz einen Schritt zurückzugehen, wir hatten es ja eben schon angesprochen, das Spiel wurde ja mehrmals verschoben. Es wurde auch damals,
ja,
als der Krieg ausgebrochen ist, Anfang 22, wurde die Entwicklung ganz pausiert erstmal, ja, weil man halt gar nicht wusste, können wir das überhaupt fertig machen. Und dann kamen Verschiebungen nach Verschiebungen und der, wie das halt so häufig ist, das ist dann ja meistens so eine Art Red Flag, könnte man es nennen, ist dann die letzte Verschiebung auch nicht genug gewesen. Es hätte jetzt theoretisch nochmal eine Verschiebung, ja, gebraucht. Das können wir vorweg schon mal nehmen. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man sich so ein Urteil erlauben von außen? Man weiß ja nicht, wie es bei diesem Studio gerade läuft, ne? Also wenn sie das jetzt halt auf Biegen, ja, und Brechen irgendwie noch unter den Umständen, die sie da in diesem Land eben haben, zusammengeschustert haben, um noch ein Spiel abzuliefern, und man sich jetzt da aus Deutschland hinstellt und sagt, nee, das ist jetzt aber nicht genug, ne, geht nochmal zurück und arbeitet da weiter, dann ist das schon ein bisschen frech. Auf der anderen Seite ändert das natürlich für den Endkunden nichts. Deswegen ist halt die Frage, okay, wie schlimm ist das denn jetzt? Kann man das spielen? Und da sind die Bugs, denke ich, dann das entscheidende Argument. Und Bugs sind dann halt, also die gehören ja irgendwo zum PC-Gaming dazu. Ne? Also so ein richtiges PC-Spiel, ja, das hat halt also, auch
sowas.
Das muss dann halt, ja, auch Bugs, ja, haben für die vollständige Experience. So. Und dann ist halt immer die Frage, wie schlimm sind denn diese Bugs? Sind das Bugs, die einfach nur lustig sind, über die man lachen kann? Sind das Bugs, die einem komplett die Immersion rauben? Beziehungsweise ist das ein Spiel, bei dem sich das dann so hart negativ auswirkt? Oder sind es vielleicht Bugs, die wirklich stören, weil sie Spielmechaniken oder vielleicht sogar die Progression behindern? Und solange das so lustige Bugs sind, kann man da als PC-Gamer, denke ich, relativ gut drüber hinwegsehen. Es war, also ich hatte damals Cyberpunk auch zum Release gespielt und ja, es war halt verbuggt ohne Ende, aber es waren halt fast nur lustige Bugs bei mir. Also wenn dann halt irgendwie, ja,
Autos, die einfach explodieren
oder irgendein Quest-Charakter, den man eskortieren muss, einfach nach der Quest bei einem bleibt und dann bis zum Ende des Spiels mit einem rumrennt, was auch teilweise hinderlich war, weil wenn der dann gestorben ist, dann ist halt meine aktuelle Quest gescheitert, auch wenn die eigentliche Quest mit dieser Escort-Person schon abgeschlossen war. Aber solange das Ganze irgendwie weiterläuft, das Spiel, solange man irgendwie über diese Bugs hinwegkommt und weiterspielen kann, ist es ja okay. Jetzt mal, ne, mit Güte beurteilt. Ja. Und jetzt war es hier aber leider so, bei Wolfgang zumindest, dass er an manchen Stellen ältere Spielstände neu laden musste, um
Ja,
weiterzukommen. Okay,
einmal
einmal.
ist es wohl konkret passiert. Okay, deswegen ja, das ist jetzt auch nicht fünfmal passiert, ne?
Und das ist was, was wirklich, wirklich ärgerlich ist. Offensichtlich arbeiten die Entwickler gerade noch intensiv am Spiel, sonst wären jetzt nicht ein, zwei Updates noch gekommen, Patches. Vielleicht ist es also ein guter Kompromiss zu sagen, man schaut in ein, zwei Wochen nochmal nach, ob der Zustand bezüglich der Bugs dann besser ist. Denn, und damit können wir dann jetzt, denke ich, auch gleich zum Grafikteil übergehen.
Ja,
Wenn die
ich bin schon bei den Benchmarks, ich bin dir vorausgeeilt.
Bugs nicht sind oder zumindest nicht störend sind oder nicht schlimm sind, dann ist es ja eigentlich okay von der technischen Umsetzung her.
Ja, und es bringt technisch auch eine ganze Menge mit, ne? Auf Seite 1 in Wolfgangs Techniktest ist ja jetzt immer so eine Game Card, die zeigt, was drin steckt. Unreal Engine 5.1 steckt drin, kommen wir gleich nochmal zu. Also ein DirectX 12 Spiel. Es hat Nvidia DLSS, sowohl Super Resolution als auch Frame Generation. Das gleiche gilt für FSR. Intel XESS, ich vergesse immer wieder, worauf wir uns geeinigt haben, wie wir es auszusprechen haben. Und das UE-eigene TSR und aber auch noch TAA. Also Kantenglättung und Upscaling-mäßig ist eigentlich alles geboten, was man sich vorstellen kann. Hardware Raytracing ist nicht dabei, sondern Software Lumen, aber das hat uns zuletzt ja in der Regel eher gefreut als gestört. Ja, das heißt technisch, ja, ich sehe hier wenig, was fehlt. Nvidia DLSS Reconstruction hat es
Frame
nicht,
Gen
aber das auch
ist
das. Wobei, das kann es ja auch nicht haben, weil es hat kein Hardware Raytracing. Also insofern ist alles dabei, außer Hardware Raytracing. Und das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was einem häufig dann wirklich fehlt, erst recht nicht, wenn Software Lumen dabei ist.
Ja, also vor allem Frame
Ja.
Gen ist halt dabei und auch gut so, dass es dabei ist, aber dazu kommen wir dann gleich.
Ja, und funktioniert auch, wobei interessanterweise hat Wolfgang zumindest auf seinem Testsystem FSR Frame Generation nicht auf einer GeForce zum Laufen gebracht, beziehungsweise es lässt sich aktivieren, aber es ist nichts
Ja, das
passiert.
sind teilweise immer noch
Aber
sehr
es.
seltsame Konstellationen. Ne? Theoretisch sollte das ja heutzutage sogar laufen, wenn man DLSS anhat und dann
Genau,
eine AMD Frame
aber es
Gen
wollte
drauf macht,
nicht.
aber es kommt immer wieder Spiele, bei denen da irgendeine Konstellation nicht berücksichtigt wurde. Oder warum auch immer nicht funktioniert.
Ja,
Ja, aber du hast es eben
gut.
schon angerissen, wir haben zwei Benchmarks, also Wolfgang hat zwei Benchmark-Szenen sich ausgewählt und entsprechend zwei Benchmark-Diagramme erstellt, weil wir in diesem Spiel, je nachdem, wo wir rumlaufen, entweder im CPU-Limit hängen oder im GPU-Limit. Und wir hängen im CPU-Limit hier in dem Fall auf einem, du hast es schon gesagt, 9800X3D. Das heißt, man hängt in diesem Spiel, wenn man einen normalen PC hat, der nicht eine CPU hat, die aktuell quasi auf, ja, kommen wir gleich zu, quasi ausverkauft ist, dann hängt man noch viel eher beim CPU-Limit. Oh,
Ja.
schwierig. Und das liegt dann halt ein Stück weit auch an der Unreal Engine 5.1. Das ist nicht mehr die aktuellste, wir sind jetzt bei 5.5 seit neuestem.
Ja.
Die Entwickler haben ihre Unreal Engine wohl heftig angepasst an das, was sie da gerne machen möchten. Und je stärker man da halt nochmal selber reinkretscht und diese Engine anpasst, desto schwieriger ist es dann natürlich dann auch im Nachhinein zu sagen, so, wir heben das jetzt mal noch von der 5.1 auf die 5.3, 5.4.
Ja.
Wäre natürlich hilfreich gewesen. Ich kann nicht beurteilen von außen, ob das ein gangbarer Schritt gewesen wäre oder vielleicht auch noch sein wird in der Zukunft, aber man merkt jetzt halt eben, dass es hier, ja, das CPU-Limit ist dann halt nicht von der Hand zu weisen an manchen Stellen. Und wenn das CPU-Limit aktiv wird, dann kommt man halt häufig, je nachdem, welche CPU man hat. Jetzt hier haben wir noch den Vorteil, dass wir mit dem 9800X3D, mit zumindest mit den High-End-GPUs über den 60 FPS liegen.
Bei den Durchschnittsframe
Bei den
FPS, genau,
Durchschnittswerten, wenn man
ja.
jetzt keinen 9800X3D hat, sondern vielleicht einen total altbackenen, quasi veralteten und nutzlosen 5800X3D, muss man ja unbedingt upgraden, habe ich
Redest du
gehört.
über deinen Prozessor, Fabian?
Ja,
Der Blick geht nach hinten zum Rechner, ja.
dann wird es halt schwierig. mit 60 FPS.
Ja, machen wir es mal konkret. Schon. Genau, also wir haben der 9800 X3D schafft maximal in der Szene, die Wolfgang sich dann ausgesucht hat, wobei die repräsentativ ist halt für so viele Szenen, wo ein bisschen mehr los ist, auch mit anderen Charakteren auf dem Bildschirm, schafft der maximal 77 Durchschnitts-FPS auf einer 4090. Die ist dadurch dann bereits ordentlich eingebremst und kommt bei den Frametimes, da ist dann wieder in niedrigen Auflösungen, sind die Radeons dann ein bisschen schneller, das kennen wir ja schon, dass der Treiber da manchmal dann, oder dass du noch ein paar FPS mehr hast, ist bei 40 FPS Schluss. Das heißt, ein 9800 X3D schafft, egal mit welcher Grafikkarte, nicht mehr als 40 FPS in diesen Szenarien. Geht da die Welt unter? Nein, aber wenn ich mich an unsere Benchmarks erinnere, jetzt zuletzt aus dem Test, wenn man da nochmal guckt, was so die Durchschnitts-FPS waren in den Szenen, die wir gewählt haben, in den Spielen, die wir gewählt haben, dann reden wir da ja eher so Richtung dreistellig. Wo er dann auch wieder die Diskussion startet, ja, aber das braucht man doch alles gar nicht, der ist ja viel zu schnell für das. Hier sind es dann eben, war jetzt leider noch nicht im Techniktest, im Test der CPU mit drin, hier sind es dann halt nur 40 und das ist ja schon wirklich niedrig. Und das ist die schnellste Gaming-CPU,
ja, also das ist dann jetzt halt wirklich ein Fall, wo ich auch nicht sagen würde, es hat sich deswegen, war es richtig, eine 9800 X3D zu kaufen, weil wenn man halt damit anfängt, das so zu erschlagen, dann wird's halt wirklich eng. Das hier ja, ist dann, tatsächlich ein Fall der bösen, immer wieder beschriebenen, ja, nicht vorhandenen Optimierung. Also anders.
Ja, oder Unreal Engine 5, ja. 1, Anfangszeiten. Es waren damals eben nicht nur Shader, Kompilierungsruckler und Traversal stottern, also wenn man ohne Laden von einem Szenario zum nächsten läuft, fliegt, springt, schwimmt.
Ja, also Kompilierungsprobleme,
die hatte halt ihre Probleme.
Gibt es hier tatsächlich nicht. Das Spiel kompiliert vorher die Shader. Aber wo wir jetzt schon mit der CPU sind, können wir ja noch mal ganz kurz, bevor wir dann zu den eigentlichen Benchmarks kommen, warum haben wir das eigentlich so rumgemacht?
Weil du mit dem CPU-Limit angefangen hast, lieber Kollege.
Wenn man auf die Frame-Times schaut, also wie glatt die halt quasi sind, kann man das auch mal ganz kurz mal erwähnen. Also es geht quasi darum, wenn ich 30 FPS habe, ist schön und gut. Das heißt, ich habe zum Beispiel 30 FPS oder 40 FPS waren wir jetzt eben, oder 60 meinetwegen, wenn wir uns das wünschen, dann weiß ich habe 60 Frames, die pro Sekunde generiert werden. Aber ich weiß nicht, in welchem Abständen diese Frames pro Sekunde kommen. Es könnte ja sein, dass von diesen 60 FPS 50 Frames in der ersten Hälfte der Sekunde kommen und 10 in der zweiten Sekunde. Und das immer wieder in der zweiten Hälfte der Sekunde. Und das halt immer wieder. Und dann steht da oben zwar die 60 bei meinem Counter, aber es fühlt sich trotzdem überhaupt nicht gut an, weil diese Abstände sehr ungleichmäßig sind. Das misst man mit den Frame-Times. Also man misst quasi vom aktuellen Frame oder vom letzten Frame, wie lange hat es gedauert, bis die Grafikkarte einen neuen Frame produziert hat. Und idealerweise sollte das eine stetige Linie sein.
Gleich
ohne Ausreißer. Ja. Es kann natürlich mal sein, dass es halt länger oder kürzer dauert, weil die Szene anspruchsvoller oder leichter wird. Aber das sollte halt nach Möglichkeiten eine Linie sein und keine Zackenfunktion. Und wenn man sich das hier anschaut, bei Stalker 2, dann ist es leider so, dass es sehr, sehr, sehr viele Ausreißer immer nach oben und unten gibt. Also man schwankt hier wirklich um mehrere Millisekunden immer. Und das ist auf einer Radeon so, das ist auf einer GeForce so.
Ja, sogar noch eine Ecke stärker.
Auf einer GeForce ist es gerade insbesondere im CPU-Limit nochmal eine Ecke stärker. Da gibt es teilweise wirklich drastische Ausreißer nach oben. Und dann
genau, auch das hat Wolfgang sowohl für die GPU-Szene abgebildet, als auch für die CPU-Szene.
Und dann muss
man, und in dieser CPU-limitierten Szene ist das Problem halt noch deutlich stärker ausgeprägt.
Und dann muss man halt auch nochmal fairerweise sagen, selbst wenn man dann 50, 60 FPS hat, wo man sagt, das ist in einem Singleplayer-Spiel, gut, es ist ein Shooter, da sind 50 FPS echt nicht schön, aber man kann irgendwie argumentieren, Singleplayer-Spiel, 50, 60 FPS, das wirkt schon irgendwie. Wenn die Frametimes dann aber auch noch so schlecht sind, dann ist es echt schwierig.
Ja. So, also in CPU-limitierten Szenarien, die eben immer wieder auftreten, je nachdem, wo man sich gerade
befindet. Selbst auf einem 9800
X3D. Genau, wird man auch auf dieser CPU nicht darum herumkommen, dass es immer mal hakt. Und das liegt daran, dass man zu wenig CPU-Leistung hat. Ach. Ja, gut. Das ist aus technischer Benchmark-Perspektive sicherlich auch noch abseits der Fehler, die wir besprochen haben, sollte man eben erwähnt haben. Das macht das Spiel nicht unspielbar, aber Das sollte man wissen, bevor man dann am Ende möglicherweise enttäuscht ist. Und wir haben ja genug Leute in der Community, die sich jetzt schon 9800X3D gekauft haben. Besser sieht es aus, wenn man sich eher im freien Felde bewegt und die GPU die Hauptlast trägt und der Prozessor nicht so viel
zu tun hat. Ja, das kann man vielleicht auch noch mal ganz kurz anreißen. Was meint denn überhaupt CPU-limitiert in dem Fall? Also wo ist man dann im Spiel? Es ging hier konkret um eine Siedlung, wo viele NPCs rumlaufen und viel passiert. Ne?
Genau.
Und wenn man halt irgendwo auf einer weiten Wiese steht, wo sonst niemand ist und noch gar nichts, dann ist man halt im GPU-Limit,
weil die CPU
sich langweilt. Also sich nicht langweilt, aber also wir sehen hier, man hat in UHD es ist immer noch ein bisschen CPU-Einfluss da, eventuell, weil sich die 4090 nur 25% absetzen kann von der 4080, selbst in UHD. Selbst auf dem
9800X3D. FSR Quality, muss man wieder sagen. Ja, ja. Auch hier hat Wolfgang wieder standardmäßig mit Upsampling
getestet. Weil es die beste Bildqualität hat. Also in dem Fall haben wir mit der 4090 100 FPS oder 99 jetzt hier, selbst in UHD, in der GPU-limitierten Szene. Das heißt, man könnte sogar argumentieren, hier braucht man gar kein Upscaling, aber darum ging es nicht. Die Bildqualität ist einfach besser mit DLSS.
Insbesondere die Stabilität ist mit TAA wirklich eine Katastrophe wieder.
Also 4080, dann halt eben 80 FPS, ne, Abstand 25%. Normalerweise sind wir hier so im Bereich 30 bis 33. Das heißt, selbst in UHD fährt die 4090 das nicht aus. Und ja, in dem Spiel läuft nicht alles unbedingt so, wie man es sich vielleicht wünschen würde.
Aber immerhin schafft sie halt in der GPU-limitierten Szene 100 FPS, während wir ja gerade über die CPU-Szene gesprochen haben, dass der Prozessor da eben nur bei 79 Schluss macht. Also hier sieht man definitiv, das Szenario ist ein anderes. Mhm. Es gibt halt, der Prozessor ist halt offensichtlich auch in der Lage, 100 FPS zu schaffen, aber möglicherweise auch da wieder nicht mehr.
Vor allem, wenn du UHD vergleichst, dann sind wir sogar nur noch bei 68 FPS mit der 4090 in der CPU-Szene. Das heißt, hier haben wir dann auch noch mal 32 FPS mehr oder 31. Was auch interessant ist, im GPU-limitierten Szenario schneiden Radeons etwas schwächer ab als GeForce-Grafikkarten. Also die 7900 XTX, die liegt 9% hinter der 4080 Super, wo sie nicht ganz so weit dahinter liegen sollte eigentlich. Aber wenn man sich dann die CPU-limitierte Situation anschaut, auch nochmal UHD jetzt, dann sind es nur noch 4%. Und wenn man da dann Richtung Full HD geht, dann wird sie sogar schneller. Das ist auch ein interessantes
Verhältnis. Ja, es gibt jetzt aus der drei, also das hatte ich vorhin ja schon kurz angesprochen, es gibt ja immer wieder die Spiele, wo die Radeons, je stärker das Limit auf die CPU verschoben wird, dann ein bisschen besser laufen. Es scheint hier auch wieder so zu sein. Was man noch anmerken muss, ist, dass es von Nvidia bereits einen offiziell optimierten Treiber gibt. Wir haben auch oft schon drüber gesprochen. Heißt das jetzt, dass wirklich bei Nvidia 10 Leute da gesessen haben und sich überlegt haben, wie sie den Treiber jetzt aufs Spiel optimieren oder man nur gesagt hat, ja, das ist den Erwartungen entsprechend, ist optimiert.
Läuft.
Es ist auf jeden Fall von Nvidia, ist der offiziell optimiert. Von AMD gab es auch auf Rückfrage noch keinen optimierten Treiber vorab. Das war die letzten Monate oder Jahre, gab es sowas aber leider auch nicht mehr. Früher hat es sowas immer mal gegeben. Und auch von Intel, kommen wir gleich noch zu, gab es auch noch keinen Treiber, der offiziell auf Stalker 2, Heart of Chernobyl, optimiert worden ist. Ja, aber ob das dann die Radeons noch ein bisschen näher an die GeForce ranbringt, bleibt abzuwarten. Meistens tut sich ja dann doch auch nicht so viel. Ausnahmen bestätigen die Regel. Wir werden es sehen, ob es dann Wolfgang noch testet. Ich wage es aktuell zu bezweifeln, weil der gute Herr hat wirklich, der bereitet schon sehr viel vor auf die Gerüchte zufolge Anfang nächsten Jahres erscheinenden GeForce RTX 5000. Da muss nämlich der ganze Testparcours neu gemacht
werden. In dem Testparcours ist ja jetzt, das haben wir jetzt ganz nebenläufig erwähnt, aber da ist ja jetzt der 9800X3D drin. Also es ist ja schon ein Novum. Es war ja bis vor einigen Wochen noch der 5750X3D.
Und weißt du, wo er das merkt? Hier vielleicht auch eine kleine Side-Note. Wo ist diese CPU dem 7950X3D unterlegen? Und das merkt er wirklich im Parcours? Schweigen.
Ja, also Anwendungsklassen halt, aber
das testet er aber nicht.
Shader Compiling. Ach ja, okay, das ist ja quasi Anwendungsleistung.
Ja, nee, also ist wirklich, da ist er von, er ist direkt nach unserem Review auf die CPU gewechselt, um dann, wenn er eh alles neu macht, wieder die schnellste CPU als Basis für die GPU-Tests zu haben. Und es gibt ja immer mehr Spiele, die zum Glück Shader vorab neu kompilieren und das tun sie ja, wenn man den Treiber wechselt oder wenn man die Grafikkarte wechselt und wenn man
wie Wolfgang am Bändchen
ist, neuen Parcours reinbe- ja, es ist, es geht, in Summe sind das halt x Tage, die man wartet, wenn man über 20 Grafikkarten in über 20 Spielen testet und da merkt er das wirklich, dass Ja, ich meine, Shader Compiling ist nicht umsonst etwas gewesen, was die ganzen Core-CPUs, wenn sie denn schon betroffen gewesen sind, von diesen defekten Schaltkreisen hat aussteigen lassen, weil das ja, Volllast auf allen Kernen. Und da ist der 9800X3D dann spürbar langsamer als der 795.
Also Wolfgang wartet sehnlichst auf den 9950X3D,
ja, der Use Case. Das war hier natürlich auch schon die Ansage,
ist dass dann er in Zukunft dann,
wenn der raus ist, wieder alles
die empfohlene CPU für Unreal Engine Titel, damit schneller kompiliert werden kann.
Ja, als Privatperson erwischt dich das ja in der Regel nur, wenn du
wenn du den Treiber
neu installierst. Ja. Aber bei Wolfgang ist es halt wirklich so, der bencht die 20 Spiele in den drei Auflösungen durch und dann wechselt er die Grafikkarte und dann muss er halt in, ich weiß nicht, wie viele Spiele es jetzt sind, über 10, kann er sich am selben Tag dann diese Shader-Compiling Soße nochmal angucken. Das ist natürlich dann schon.
Und kann vielleicht nochmal ganz nervig. Kurz einwerfen, wenn man denn im GPU-Limit ist, um für die GPUs eine Orientierung zu geben, wann schafft man denn die 60 FPS in UHD? Ja, ab einer 7900 XTX haben wir 70 FPS, also wird es die 7900 XT, die jetzt hier nicht mit drin ist, aus Zeitgründen, die wird es wohl auch noch packen und eine 4070 Ti super, die wird wohl auch absolut flüssig unterwegs sein im GPU-Limit, wie gesagt. In WQHD schaffen wir 60 FPS ab einer 3060 Ti. Das ist schon ordentlich, also da kann man sich eigentlich nicht beschweren.
Also ja, wie gesagt, es ist Upsampling an, aber es ist ja auch der bessere Bild.
Und in, Full HD haben wir mit einer 6700 XT schon 70 FPS. Problemkind ist hier die ARC A770. Die kommt nämlich nur auf 49 FPS. So, Jan, Thema ARC.
Ja.
Du bist gefragt.
Kommen wir gleich nochmal zu. Aber ja, wir hatten ja vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren, hieß es ja auch mal, das wäre jetzt alles gelöst und das wäre jetzt alles super und die würde immer die 3060 Ti, auf die ja Intel schon von Anfang an geschielt hat, einstellen oder im Schnitt ist sie jetzt so schnell und wir müssen leider, und ich sagte auch wirklich leider und Wolfgang sieht das genauso, in den Techniktests dieses Jahres konstatieren, dass sie das zumindest Tag 1 fast nie auch nur im Ansatz schafft, sondern in der Regel auf 3060 Niveau liegt. Die haben wir jetzt in dem Fall nicht mitgetestet, aber die 3060 Ti, die ist ja in der Regel so 25-30% schneller, glaube ich, wenn ich es im Hinterkopf habe, als die 3060, ja eher 20 als 30, ja, die ist halt 58% voraus in Full HD und das ist schon. Ja, und sie ist halt nicht besonders schnell, sondern die ARC ist halt hier mal wieder wirklich erschreckend langsam. Und ja, mal gucken. Ja, kommen wir gleich nochmal zur nächsten
Game. Wenn man in WQHD geht, dann ist der Abstand plötzlich nicht mehr so groß. Und das liegt aber nicht etwa daran, dass man hier plötzlich das ARC irgendwie Performance-Reserven freilegt und in WQHD den Turbo zündet, sondern dass wir ich finde es interessant, Wolfgang schreibt von einem moderat bis etwas höherem V-Raum-Verbrauch.
Ja, das habe ich auch gelesen. Ja.
Und du findest es auch amüsant. Im Endeffekt ist gemeint, man braucht in Full HD 10 GB, sonst läuft man irgendwann Probleme. In WQHD braucht man
mit voller Grafik.
Ja klar, also wir reden hier natürlich von Ultra alles. In WQHD 12 GB und in UHD 16 GB. Ja, wir sind inzwischen an einem Punkt angekommen, wo das moderat ist. Daran denken wir dann gerne zurück, wenn Nvidia in ein paar Monaten die 5070 mit 12 GB auf den Markt geschmissen hat.
Ja, Speicher braucht's. Und unabhängig davon, dass die ARC dann in WQHD von ihren 16 GB schon anfängt zu profitieren. Wobei die 3060 Ti, richtig, hat ja nur 8, genau wie ihr Nachfolger. Ist ja bei ARC generell das Problem, die Auslastung. Und deswegen wird sie ja tendenziell bei höheren Auflösungen, bevor sie dann in UHD einfach die Grätsche macht, weil sie dafür nicht mehr geeignet ist, immer noch einen Tick schneller. Ja, und vielleicht tut ja auch der Treiber da noch sein Übriges zu bei.
Es ist ein Stück weit zusammengefasst, wie damals bei AMD hinten raus mit GCEN, ne?
Ja.
Also Graphics Core Next, was war das zuletzt? Hawaii oder wie? Die hatten also die letzten Ausbaustufen der alten Architektur, bevor dann Vega kam, die hatten ähnliche Probleme. Ja, wobei Vega ja auch noch, eigentlich vor
RDNA. Ja, genau, und auch in Polaris steckte das ja noch drin. Ne? Also erst 5700 XT. Ja, und
also eigentlich bis RDNA hatten sie das Problem ja auch, dass die Auslastung einfach in niedrigeren Auflösungen nicht hinhaut. Und da ist Intel jetzt auch unterwegs.
So, heißt zusammengefasst, man kommt nicht drum rum, das Spiel in seinem Kontext auch zu betrachten. Die Technik ist jetzt so, wie sie ist, aber es gibt ja nicht nur immer, es gibt im Leben, insbesondere für uns Menschen, nicht nur den objektiven Blick auf die Dinge, sondern auch noch die subjektive Seite, und ich denke, das muss man ja einfach auch betrachten und auch mal gucken, wie sich der Entwickler dann nach dem Launch dazu äußert. Ich gehe davon aus, dass sie da dranbleiben und halt Tendering versuchen werden, mit aller Kraft, die sie haben, die Fehler auszumerzen, die es halt Prio 1 auszumerzen gilt. Und da hilft dann natürlich auch das Feedback der Nutzer, die erzählen, in welchem Quest sie an welcher Stelle vielleicht wirklich nicht weitergekommen sind, weil das Tor mit dem Schlüssel nicht aufzumachen war oder weiß der Geier was. Jetzt, ich weiß nicht, was genau bei Wolfgang jetzt der Punkt gewesen ist, dass dieser Trigger nicht ausgelöst wurde. Es ist halt definitiv nicht passiert, was hätte passieren sollen. Ansonsten technisch nicht verkehrt, ne? Also gerade GPU-Performance, du hast ja auch nochmal die 3060 Ti, 60 FPS. Das ist nicht verkehrt.
Man hat halt das Problem, ne, mit dem CPU-Limit und mit dem Frame-Pacing, aber ich weiß halt, das sind halt Probleme, wo ich nicht weiß, ob man das einfach so patchen kann. Also, dass da halt ein Trigger nicht ausgelöst wird bei einer Quest, ja, machst halt einen Patch, das geht schon. Aber solche fundamentalen Sachen der Engine, ja, schwierig. Ich sehe jetzt auch leider nicht, ob Wolfgang, also ich glaube nicht, ich glaube, er hat sich Frame Generation nicht im Detail angeschaut, oder?
Nein, ja, hat er nicht. Also auch nochmal da vielleicht zur Info, dadurch, dass der Entwickler ja letzte Woche, als der Zugang bereitgestellt wurde, gesagt hat, da kommen noch Patches. Also es hieß auch nicht nur, da kommt dann noch ein Day-One-Patch. Das ist für uns ja immer so ein, oh Gott, nein, alles, was wir jetzt machen, ist potenziell für die Cuts. Wobei meistens ist es ja eher aus dem Marketing so ein Ding, dass man uns dann vorab sagt, ja, aber Day-One-Patch, dann ist sowieso alles wieder anders und es ist selten der Fall. Aber in dem Fall hat der Entwickler gleich gesagt, ja, da wird noch einiges gepatcht. Insofern hat sich Wolfgang am Anfang auch erstmal dran gemacht, das Spiel zu verstehen, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie es läuft, und hat mit den Benchmarks maximal lang, nämlich bis Dienstagnachmittag, gewartet, um damit anzufangen. Und deswegen sind es diesmal nicht so viele Grafikkarten gewesen. Dafür die er verwendet hat, eben in der Regel in zwei verschiedenen Szenen. Und das ist am Ende, glaube ich, die bessere Wahl gewesen. Das Gleiche galt es aber für Frame Generation. Man kann sich halt nicht immer alles angucken. Erst recht nicht, wo die Spiele heutzutage
ja
so viel.
Aber das ist ja tendenziell halt in diesem Fall, also auf der einen Seite, ja, Ego-Shooter, hat Frame Generation eventuell Probleme wegen der Latenz. Auf der anderen Seite, wenn man halt in so einem harten CPU-Limit teilweise ist, dann ist Frame Generation wirklich eine Wunderwaffe eventuell. Wenn es denn gut skaliert, was wir jetzt in dem Fall hier nicht wissen, aber es ist ein Versuch wert.
Probiert es aus, liebe Zuhörer, die ihr Stalker 2 preloadet habt mehrfach und nachher direkt oder jetzt schon spielt, während ihr uns zuhört. Prinzipiell
möglich,
ja. Gut. Ja, Fazit, ich habe gerade angesetzt, aber was, ich glaube, wir haben alles gesagt. Ne? Es ist unter schwierigen Umständen entstanden. Es läuft stellenweise gut. Und mit den Bugs, ja, muss vielleicht auch nicht jeder leben. Ne? Also auch in Cyberpunk ist nicht jeder in irgendwelche Quest-Showstopper gelaufen.
Nö. Es ist auch, was wir nicht getestet haben, weil wir das ja in der Regel nicht machen. Wir passen ja höchstens dann mal Reviews zusammen, aber es gibt ja noch keine in dem Fall. Aber wenn man sich auf Vorab-Previews verlässt, dann scheint es wohl auch inhaltlich ein gutes Spiel zu sein.
Genau.
Es ist dann halt
das hatte Wolfgang auch nochmal ins Fazit übernommen.
Ja, Probleme bei der Technik.
Ja. Und wo wir bei Wolfgang sind, ich kriege hier gerade eine Nachricht von ihm, das auch noch als Breaking News. Ich zitiere ihn wörtlich zur Info Doppelpunkt, habe gerade den Day One Treiber für Intel Arc ausprobiert, da hat sich absolut nichts getan.
Wir sind alle überrascht.
So. Kommen wir von Stalker 2 zum Microsoft Flight Simulator 2024, dessen Ankündigung ja schon so ein bisschen überraschend kam damals, weil ich glaube, viele, viele Spieler erwartet haben, dass das, nachdem es ja wie viele Jahre keinen neuen Flight Simulator gab vor dem 2020er, dass das noch länger so weiterläuft und man nicht nach 4 Jahren schon wieder einen neuen hinterher schiebt. Es gab vorab keine Keys. Das hatten wir vorhin schon mal angesprochen. Das war ein
gutes Zeichen.
Und dann gab es ja diesen Preload, wobei das halt nicht so wirklich ein Preload gewesen ist, auch auf Steam nicht, denn man lädt ja auch auf Steam nur ungefähr 8 GB runter und den Rest dann, oder weitere 50 GB sind es, glaube ich, wenn man das Spiel das erste Mal startet.
Was dann nicht von
und
den Steam geladen wird, sondern
nein, das wird von den Microsoft-Servern geladen. Genau. Und dann aber auch noch, je nachdem, wo man abfliegt und welches Flugzeug man nimmt, wird dann ja auch noch, bevor man dann einsteigt, dynamisch werden noch Daten nachgeladen. So, und wir haben den Key dann bekommen von Microsoft, das war im Vorfeld geklärt. Wir wussten auch, dass es vorab kein Gräben wird und hatten uns auch umgehört und wussten auch, dass es das wirklich für alle so gilt und haben den Key dann gestern nach Release so 17 Uhr bekommen. Ich habe mich dann auch noch abends nochmal zu Hause an den Rechner gesetzt, habe den aktiviert und wollte es runterladen und ja, es ist leider genau so, wie es beim MS Flight Simulator 2020 gewesen ist. Nicht nur, dass es da Probleme zum Anfang gibt, sondern ich konnte gar nichts runterladen. Ich konnte mich immerhin noch einloggen. Es ist ja obligatorisch, dass man sich in den Microsoft-Account einloggt. Auch wenn man das Spiel über Steam gekauft hat, muss man seinen Microsoft-Account nutzen, um sich einzuloggen. Das ging immerhin, daran sind andere ja auch schon gescheitert. Oder dass das Spiel dann sagt, ich kann mich gerade nicht anmelden, weil es ist zu viel los. Und ich habe den Rechner dann, ich glaube, 2 Stunden laufen lassen. Es hat einfach keinen Fortschritt gegeben. Und kannst du mir erklären, lieber Fabian, warum Microsoft weiterhin auf diesen Launcher-Downloader setzt, der den, ja, mehr oder weniger das, was man aus dem Trailer schon kennt, rendert im Hintergrund, Fullscreen? Also das heißt,
soll schon mal die Gebiete warm laufen,
der Grafikkarte.
Also das ist, wie wenn die Triebwerke beim Flugzeug, wenn man da gerade einsteigt, dann sieht man ja auch schon teilweise, die fangen sich dann schon an zu drehen. Es geht darum, dass hier wirklich die Shader warm gelaufen werden für den Take-off.
Ja, der dann aber gestern nicht bei mir nicht mehr stattgefunden ist, ja. Hat.
Abbruch.
Ja. Und es gibt ja Community-Mitglieder, die das geschafft haben. Das heißt, es gab Personen, die spielen konnten. Aber ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Es ist so eine eingeschworene Community, die das jetzt vorbestellt haben oder ja im Vorfeld gekauft haben. Das sind ja wirklich die Fans unter den Fans, nämlich die, obwohl sie den 2020er haben und obwohl sie da ja schon auch Geld investiert haben und ihre Flugzeuge haben. Und also ist ja komplett eingerichtetes Wohnzimmer, die trotzdem sagen, okay, ich habe nicht damit gerechnet, aber ich nehme mir den 2024er in Klammern. Warum war das denn nicht irgendwie nur ein weiteres großes Update für den 20er? Ich gebe trotzdem das Geld aus und ich freue mich. Und da gab es viele Stimmen bei uns in der Community, die gesagt haben, ey, ich habe mich so drauf gefreut und jetzt sitze ich hier. Und geht die Welt unter? Nein, aber...
Nee, es ist schon ein freches Verhalten. Dann, also was heißt fresh? Aber es ist einfach ein Tritt in die Zeitplanung und auch in die Ausgaben der Spieler, das dann so zu handhaben. Wo dann ja gleich mehrere Probleme irgendwie zusammenkommen und es einfach nur daran liegt, dass man sich dann nicht auf den ordentlichen Preview eingelassen hat, man sich nicht irgendwie auf den gestaffelten Release, also über den Lauf eines Tages über die Welt eingelassen hat, weil man dieses Olle-Treiber-Video da, Trailer-Video da rendert, weil man da Downloads hat, die nicht über die Steam-Server funktionieren, sondern über die Microsoft-Server gemacht werden müssen. Das sind alles Entscheidungen, die hätten so nicht sein müssen, wie man bei 99% aller anderen Spiele sieht. Man versteht es nicht, warum.
Ja, und wir reden halt über Microsoft, ja, ein Riesenunternehmen. Und so meinte ich das nicht. Aber gerade haben wir über ein Studio geredet, das ja im Krieg, auch wenn da nicht alle Mitarbeiter noch in der Ukraine sitzen, aber trotzdem vor dem Hintergrund dieses Angriffskrieges die letzten Jahre ein Spiel entwickelt haben.
Das kriegt Microsoft auch ohne
Krieg halt hin,
so ein Release zu verbocken.
Ja, und ich verstehe es auch nicht. Und ich bin, glaube ich, da immer sehr auf der gutmütigen Seite der Skala und würde mich jetzt auch nicht hinstellen und groß brüllen, aber ich verstehe es nicht. Und ich finde es komplett daneben. So, und die Frage, ob wir dazu einen Techniktest bringen, ich weiß, es stand jetzt nicht, dass es jetzt noch nicht mal zum Start läuft oder dass wir es jetzt noch nicht haben, hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass ich mir sofort ein Bild davon machen konnte.
Es gibt Turbulenzen.
Ja, und wie heißt es, Pullback-Car ist irgendwie nicht da. Ja, wir sitzen alle schon, eigentlich stehen wir noch in der Gangway und die Tür ist nicht offen oder so. Oder die Gangway ist, ja, wir wissen es nicht, denn, ich habe es schon gesagt, Wolfgang macht gerade mal wieder den ganzen Testparcours neu. Warum? Erstens, weil 1000 neue Spiele erschienen sind und zweitens, weil man dann auch nach einem knappen Jahr feststellen muss, dass man sehr viele Spiele im alten Parcours nochmal komplett neu testen müsste, weil aktuelle Treiber und Patches und so weiter dafür gesorgt haben, dass wenn man jetzt neue Grafikkarten da reinpackt, und das ist zuletzt ja nicht mehr geschehen, weil nichts Neues erschienen ist, das einfach nicht mehr tun kann, weil die Werte, die eine neue Grafikkarte jetzt ausspuckt, haben nichts mehr mit den Werten, die man zuvor in den Parcours gepackt hat, gemein. Oder sind auf jeden Fall nicht mehr vergleichbar.
Plus, wir haben jetzt den 9800 XKD drin, das heißt, eventuell tut sich hier
ja, was. Ja, das hätte man ja auch noch mal Limits, schieben können, ne? Die Welt wäre nicht untergegangen. Aber ja, das ist viel, viel Zeit, die da jetzt noch reinfließen wird. Und jetzt hier Cliffhanger, dann gehen wir zum nächsten Thema, weil ich glaube, über Microsoft Flight Simulator 2024 können wir aktuell einfach nicht mehr reden. Ich bin gespannt über die Erkenntnisse aus der Community von euch Zuhörern, die ihr das spielt oder hoffentlich dann irgendwann spielen könnt und dann auch problemlos. Aber wir müssen mal gucken, wie das jetzt noch reinpasst. Denn wir wissen auch alle, es gibt auch da leichtere Spiele zum Testen. Denn wenn es dann am Ende schon wieder vom Flughafen und der Flughöhe abhängt und dem Flugzeug und dem Wetter und der Tageszeit, wie die Erkenntnisse ausfallen, dann muss man eigentlich ja jeden Flughafen mit jedem Flugzeug bei jedem Wetter und jeder Tageszeit getestet haben. Wir schauen mal. Denn ein zweites Thema, was uns wahrscheinlich noch ins Haus steht, ich denke, da können wir wirklich jetzt mittlerweile fest von ausgehen, die Gerüchte waren derart eindeutig, ist Intel Arc 2.0. Fabian, Battlemage.
Ja, also wir hatten das ja, das war ja quasi so der Running Gag über die letzten Monate, vielleicht sogar Jahre, dass wir im Podcast immer wieder evaluieren, ob wir noch daran glauben, ob dass Intel das wirklich auf den Markt bringt oder vor allem auch als diskrete Grafikkarte auf den Markt bringt. Und inzwischen sieht es ja wirklich so aus, als würden sie das tun und sogar noch im Dezember.
Ja, und Gerüchten zufolge, wobei da weiß ich nicht, ob es jetzt eine Teilmenge ist, die bisher durchgestochen wurde oder aufgetaucht ist und mehr kommt oder nicht mehr kommt. Was jetzt ja gestern oder vorgestern jemand ausgegraben hat, war die Nennung einer Intel BMG, also Battlemage, B580. So, und es gibt ja die A77, A57. Ganz am Anfang auch schon angekündigt, damals Ende 2022 war die A580. Die erschien ja nie bis, ich glaube, Anfang dieses Jahres.
Irgendwann kam sie.
Ist die ja erst war irgendwas, ja. Die A580. Und da gibt es jetzt offensichtlich im Dezember, in jedem Fall für dieses
Modell, einen
Nachfolger.
Oktober 23.
Ah ja. Also die hat ein Jahr auf sich warten lassen, obwohl sie ja gleich zu Anfang an mitgenannt wurde. Ist ja eine etwas abgespeckte A57. Und jetzt wurde genannt die B580. So, und was ziehst du aus dem Namen?
Das bestimmt High-End. Also 4090 kann sich warm anziehen. Oh. Nein. ist halt die Frage. Also ich meine, wir haben ja aktuell die 77 als stärkste, so. Arc-Grafikkarte, die A77, ist jetzt die Frage, ob...
Ja, die ist so knapp 20% schneller. Ist
jetzt die Frage, ob eine B580 die 77 knacken kann. Das wäre wünschenswert. Ja. Man könnte es auch davon ausgehen, aber es ist arg.
Ist schwer, ne? Ja, also ich denke, wenn sie die locker schlagen würde, hätten sie in die 700er-Reihe gepackt. Ja. Ja, aber dann klar, dann muss ich schon einen ordentlichen Sprung machen. Aber ich würde jetzt auch aus der 500er-Serie nicht schließen, dass sie es nicht packt. Wobei, das wäre schön, hast du, glaube ich, gesagt. Ich würde sagen, dann muss sie halt eigentlich, ne? Weil die A77 liegt immer zwischen RTX 3060 und 3060 Ti. Die Karten sind 4 Jahre alt. Ja, die 4060 Ti war jetzt nicht super viel schneller als die 3060 Ti, wobei das auch in den letzten Spielen wird der Abstand dann doch, ist ja der Messungenauigkeit entfleucht, sag ich mal.
Die gibt es ja optional auch mit 16 GB, was ja auch immer günstiger wurde und trotzdem kein guter Deal ist wahrscheinlich, aber immerhin. Eine 580 hätte also wahrscheinlich dann auch keine 16 GB, oder? Wie viel hat die?
Ja, in der Vergangenheit hat sie 12 gehabt.
Okay. Ja, dann ist sie immerhin für Full HD gewappnet. Jetzt
schief abgebogen.
Für Mirko HD sogar auch.
Ja. Ja, aber ja, am Ende entscheidet sich natürlich das auch wieder mit dem Preis. Denn es war auch, ich würde sagen, es war schon Interesse für die, oder ist auch weiterhin Interesse für die Leistungsklasse einer A77.
Absolut, absolut.
Wenn sie nicht so stetig unstetig abschneiden würde, wie sie es jetzt ja aktuell auch wieder tut. Und das ist viel eine Frage des Preises. Da hatte die A580 ja auch nochmal dran gedreht. Ich glaube, die war ja knapp über 200. Notierte dann aber relativ schnell auf diesem 200er Niveau. Wir hätten die damals ja auch nochmal in einem Artikel mit 200 € Grafikkarten im Vergleich. Ja, eine Radeon war schneller, wenn du kein Raytracing genutzt hast. Gut, das ist mal die Frage, wer nutzt das dann, aber ja. Gut, Gerüchten zufolge kommt mindestens die Karte im Dezember. Spannen wir den Bogen zurück zu Wolfgang und dem Microsoft Flugsimulator. Wenn sich das erhärtet, was es hoffentlich dann irgendwann auch mal offiziell tun wird, was ist immer schön, wenn man eine Idee hat, was vor Weihnachten noch alles ansteht, dann geht da natürlich auch nochmal Zeit.
Ich meine, so viel Zeit ist es halt nicht mehr bis Weihnachten. Es sind noch 5 Wochen oder so. Und dann ist es quasi schon vorbei, das Jahr.
Ja, kommen wir mal zu meinem ganz persönlichen Problem, Fabian.
Ja, du hast eine High-End-CPU gekauft.
Ich habe die schnellste Gaming-CPU
gekauft. Mein Beileid, ich akzeptiere dein Problem, ja. Ich erkenne es an.
Naja, das Ding kostet immerhin mit Scalper-Aufschlag bei Mindfactory 549 €.
Du hast also ein Konsumproblem.
Was ist passiert? Ja, ich habe ein Rechercheproblem. Nee, jetzt wirklich ohne Flachs. Warum habe ich einen 9800X3D hier bei mir mit privatem Geld erworben? Ich dachte, nachdem das ja mit dem 9800X3D schnell in diesen Ausverkauf ging, aber dann Mindfactory auch erstmal alles offline genommen hatte.
Was sie ja gerne so machen, wenn Produkte nicht verfügbar sind. Dann wird einfach die komplette Shop
genau, weil normalerweise,
einfach offline genommen.
Genau, weil Mindfactory ist ja bei vielen Produkten der Preisführer und das kann man sich in der Regel nicht leisten, wenn man den Support aufbläht bis ohne Ende. Und man hat natürlich gerade mit Kunden, die etwas vorbestellt haben und dann mal wissen wollen, wann dann da endlich was passiert, eine ganze Menge Arbeit. So, und deswegen ist es meine Vermutung, dass Mindfactory oft sagt, okay, wenn wir absehbar was nicht haben, dann ja, verzichten wir auf die Vorbestellungen, aber am Ende profitieren wir davon, dass wir nicht diese ganze Schlange an unzufriedenen Kunden haben, die sich dann auch noch zurecht bei uns melden. Und dann kam ja aber die Listung wieder online und dann stand dran, voraussichtliches Lieferdatum Ende Dezember 2024, wo man das halt denkt, oh ja, dann ist es ja, naja, Paper Launch nicht, weil es wird weltweit wahrscheinlich schon ein paar tausend CPUs gegeben haben, aber das ist ja mies. Und dann habe ich mich in der letzten Woche Donnerstag früh um 8.28 Uhr nachweislich per Bestellbestätigung dachte ich, ich stelle mich mal privat, weil mich dann auf jeden Fall als privater Kunde habe ich ein Recht zum Widerrufsrecht. Das hat ein Gewerbekunde, also wenn ich es über Computerbase gekauft hätte, die meisten Händler haben sich nicht so, aber wir sind ja in allem, was wir tun, korrekt. Da habe ich gesagt, okay, ich hätte dann kein Widerrufsrecht, ich bestelle jetzt privat und gucke mal, leide mit unseren Lesern mit, kann in 2 Wochen berichten, dass sich da nichts getan hat, weil es ist ja immer noch November und es kommt ja erst Ende Dezember. Kann also auch in 4 Wochen noch berichten davon, dass
du ich den noch nicht Du hast die News quasi schon getippt gehabt.
Ja, und genau, für in 2 und für in 4 Wochen. Und dann habe ich um 11.30 Uhr, also 3 Stunden später, die Versandbenachrichtigung bekommen. Und am Samstag war die CPU da. Freitag früh war es, genau. Also 8.28 Uhr am Freitag habe ich diese Bestellung aufgegeben, 11.30 Uhr kam die Versandnachricht und dann ging es mal wieder relativ zügig und am Samstag war die CPU da. Ich sehe es ja noch original verpackt im Karton. Ich weiß noch nicht, ob ich sie auspacke. Auf jeden Fall ist es ja anscheinend vielen unserer Leser sogar gegangen.
Wenn man sich in die Kommentare...
Genau, also ich bin da auch nicht, ich glaube nicht, dass ich da mit Namen bekannt bin und deswegen priorisiert berücksichtigt wurde. Sonst haben ganz viele unserer Leser ja berichtet, dass an dem Tag oder ab Donnerstagnachmittag, glaube ich, da hatte Mindfactory dann auch noch mal ein Bild gepostet, dass sie wieder liefern können. Ja. Eine Menge CPUs nachgekauft.
Ja, also haben sie ein Bild gepostet, wo dann eine ganze Palette voller CPUs steht und die Verpackung von diesen Dingern ist ja nicht unbedingt riesig. Also ich fühle mir gar nicht aus, also allein wie viel Geld auf dieser Palette steht, also absurd.
Ja, und sie war noch schon anders verpackt als diese erste Lieferung in diesem komischen einen großen Karton und alle CPUs auf einem Kubikmeter, wo man gesehen hat, das ist jetzt anscheinend auch schon eine regulärere Charge als wahrscheinlich diese an wenige Händler verteilte, per Flugzeug eingeflogene allererste Day One Charge, die ja sofort vergriffen war. Was ja Kurioses ist, Mindfactory nimmt auch weiterhin Vorbestellungen an mit Lieferdatum Ende Dezember und ich war vorhin auch nochmal auf der AM5 CPU-Übersichtsseite. Der einzige AM5-Prozessor, der keine Information zu den bisherigen Verkaufszahlen preisgibt, ist ja auch weiterhin der 9800X 3D. Und dabei geht es ja offensichtlich nicht darum, dass er sich nicht verkauft, weil wir haben da CPUs mit, ich glaube, 40 ist das niedrigste oder 20 Verkäufen. Ich glaube ja, es steckt dahinter, dass Mindfactory anderen Händlern nicht zeigen will, wie viele tausende CPUs die da von
AMD genau, ja, das, davon gehe ich auch aus. Also das, wir bezeichnen Mindfactory ja gerne als Haus- und Hoflieferant. Für
ja, zumindest ich habe das schon ja, getan.
Für aber, AMD, ja. Das ist einfach deren Geschäftspartner hier in Deutschland für den Vertrieb. Die sind da immer dicke und die bekommen da wahrscheinlich eine Menge an CPUs zugeschoben, die andere Händler von Neid grün anlaufen lassen würde.
Ja. Ja, sie haben ja auch exklusiv weiterhin den 7600X 3D. Aber da ist es ja so ein offizielles Ding, der ja ursprünglich ja nur exklusiv für, was war es, Micro Center in den USA und da ja auch nur in den Ladengeschäften wieder verfügbar war. Der kam dann ja eine Woche oder zwei Wochen später offiziell zum Mindfactory nach Deutschland im Onlinehandel. Und ich glaube, es ist so weiterhin das einzige Land, wo man den frei im Onlinehandel kaufen kann. Ja, aber es ist gut. Andere Händler, ich habe auch gelesen bei uns in der Community, Cyberport hat jetzt auch mal wieder versendet, also es scheint jetzt nicht so zu sein, dass andere Händler wirklich gar nichts kriegen und der Account Manager dann von AMD immer sagt, nee, also dieses Jahr kommt dann nichts mehr oder erst zweite Dezemberhälfte. Das können sie sich dann auch nicht erlauben, weil sie ja wissen, dass dann auch andere Händler mitkriegen, dass Mindfactory versendet. Aber ich glaube, sie wollen auch, wenn das und es ist reine Spekulation, ich habe dazu keine Hinweise, da wird auch nie einer was dazu erzählen. Und wenn dann so unter vorgehaltener Hand, dass ich es nicht weitergeben dürfte und auch nicht machen würde, wenn mir einer sagt, da hängt quasi mein Job von ab, dass da nichts erzählt wird. Aber ich weiß es wirklich Breaking nicht. News, ganz aber die Vermutung CD. Ist, ja, die Vermutung ist wirklich, dass es ist so eine Schieflage, was dieses Thema anbelangt, dass sie sich mit Mindfactory geeinigt haben, dass sie dann lieber einige Kunden denken lassen, dass sie das so schlecht verkaufen und das deswegen nicht ranschreiben, aber eigentlich verkauft Mindfactory gerade 10-mal so viel wie alle anderen zusammen und es geht darum, das zu verschleiern.
Ja, vermutlich auch.
So, was ich jetzt mit der CPU mache, ich weiß es nicht. Es juckt mir in den
Fingern. Du kaufst dir jetzt ein 1000 € Mainboard von Asus und dann kaufst du dir den teuersten QDIM-Arbeitsspeicher.
Ja, den brauche ich doch, dafür. Doch. Ach, ist ja auch wurscht.
Kommen wir gleich noch zu. Und dann wartest du auf die 5090 und die kaufst du dir auch sofort, sobald sie verfügbar ist.
Ja.
Und dann spielst du darauf League of Legends.
Ja. Ja, aber habe ich trotzdem richtig viel CS2 FPS davon, es auszugeben. CS2.
Aber dann bitte in 540p in 4:3 oder was, weil sonst ist ja blöd.
Ja. Kommen wir zur Leserfrage. Denn die Frage, ob ich die CPUs behalte, die muss ich mir selber nochmal beantworten. Und da tickt ja die Uhr, ne? Also ewig kann ich mir das hier nicht...
14 Tage. Wie viel hast du noch?
Samstag, ne?
Also noch dabei wissen wir ja eigentlich, dass die einzige richtige Möglichkeit wäre, zu warten, bis Mindfactory dann doch der Nachschub ausgeht. Und dann musst du das Ding für 700 € auf eBay einstellen.
Ja, stimmt. Das heißt, das ist eigentlich die Wette, die ich einzugehen habe. Ach nee, komm. Ich glaube, bevor ich es zurückschicke, frage ich im Forum, ob den einer direkt zum EK haben möchte, plus Versand, wenn er dann bei Mindfactory eben nicht mehr verfügbar ist. Aber ja, ihr werdet es mitbekommen, wie ich mich entschieden habe. Kommen wir zu einer Leserfrage, die uns auch passend zu den X3D-CPUs gestellt wurde, beziehungsweise zwei. Fabian, trage vor.
Leserfrage von Capranium. Capranium, ja, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Ne?
Er hat uns das so letztes Jahr schon mal erzählt.
Es wurde gesagt, dass der 3D-Cache schlechter mit schnellem RAM skaliert. Wenn wir jetzt aufs reine Gaming schauen, wo ist dann der reale Sweet Spot, wenn man von Preis-Nutzen ausgeht? Also welche Geschwindigkeit macht Sinn, bei AM5 zu kaufen? Er meint den RAM.
Für eine X3D-CPU.
Für eine X3D-CPU, ja. Schlechter mit schnellem RAM skaliert. Das ist so eine Formulierung, an der ich mich ein bisschen stoße. Weil, also sie skalieren ja nicht schlechter mit dem RAM, weil sie irgendwie schlechter sind, sondern weil sie es einfach nicht nötig haben. Sie sind einfach so toll, dass sie den RAM gar nicht brauchen. Also das ist ja tatsächlich dann die Antwort. Ja. Aber ja, es ist tatsächlich so, dass einem schnellerer RAM hier weniger bringt, weil der Prozessor weniger auf den RAM angewiesen ist, weil er mehr Daten in seinem eigenen Cache halten kann, weil der Cache einfach groß ist, größer ist. So, wo ist jetzt also der Sweet Spot, wenn man nach Preis-Nutzen ausgeht? Magst du zuerst, Jan, weil ich habe da eine sehr radikale Meinung.
Okay, ich weiß nicht, vielleicht deckt die sich auch. Also ich habe mir ja auch zuletzt den Ryzen 7800X 3D und den 9800X 3D normiert auf DDR5 5200, also dem Standard-Spec-RAM des älteren Prozessors angesehen, während der neue ja offiziell 5600 mitbringt. Normiert auf 4,8 GHz und da kam heraus, dass sowohl der Takt, den er mehr hat, letztendlich die 200 MHz effektiv, als auch die 400 MHz effektiv mehr RAM-Takt ihm eigentlich gar nichts bringt. So, sondern entweder knallt der Cache total durch und löst ja bei der neuen Generation mit Zen 5 noch stärker eine Latenzbremse, die die CPU-Kerne sonst erstmal mit sich bringen. Und wenn das passiert, erreicht er ein ganz neues Niveau, ist ja auch deswegen erwartet oder deutlich schneller als erwartet als der Vorgänger. Und der RAM macht dann eigentlich nichts mehr innerhalb der Messungenauigkeit. Und deswegen wäre jetzt meine Antwort darauf, wenn ich mir eine X3D-CPU kaufe, dann muss ich noch nicht mal mit diesem typischen Ryzen AM5 Sweet Spot DDR5 6000 gehen, sondern nehme einfach Spec-RAM und fertig. Also bei den alten 5200 und bei dem neuen 5600. Und ärgere mich jetzt nicht, dass es vielleicht irgendwo mal ein Spiel gibt, wo ich noch 1% verschenke, sondern sag, die Entscheidung war leicht, ich habe Geld gespart, fertig ist.
Ja, also so in etwa bin ich da auch unterwegs, vor allem weil ja die Frage nach Preis-Nutzen gestellt ist. Ich würde wirklich behaupten, solange du nicht eine 4090 im PC hast, nimm beim RAM das Billigste, das läuft. Denn alles
Beim
beim
X3D.
X3D, denn solange, wenn du da jetzt mehr RAM rein, also schnelleren RAM reinknallst für Aufpreis, dann ist der Aufpreis, wenn du nicht eh schon eine 4090 hast, der wäre besser bei der Grafikkarte investiert. Das bringt dir am Ende mehr.
Ja, und dass der normale Ryzen, der halt sein Latenzthema hat, was den RAM-Zugriff anbelangt, von schnellerem Speicher profitiert und man da den aufgrund der Teiler, die dann sich ja über den Takt ergeben, dann davon spricht, dass der Sweet Spot bei DDR5 6000 ist. Das stimmt, aber hier ist es halt nicht so. Aber da gab es ja noch eine Zusatzfrage, denn es gibt ja auch Ryzen, die haben ja nicht nur oder X3D-CPUs mit dem zweiten Chiplet und da profitiert das zweite Chiplet ja nicht
Ja,
vom
also es
X3D-Cache.
bezog sich hier konkret auf den 57X3D, der übrigens immer teurer wird, wenn einem Schelm wer Böses denkt. Hatten wir gestern den Iristo. Und ja, die Frage, diese CPU ist klar für Anwendungen und Spiele gedacht. Wo sollte man dort den Sweet Spot von Preis nutzen, finden, sehen?
Aus Spielersicht hatte es, ist er noch bei Spielersicht? Nee, er hat jetzt auf
Ja, genau.
Anwendungen
Also aus
ergehen, ne?
Spielersicht ändert sich ja eigentlich nichts, weil der 57X3D, wenn es vom Spiel korrekt gehandhabt wird oder von Windows korrekt gehandhabt wird,
Von der Xbox Game Bar, bitte.
dann ist das ja.
Die übrigens, kleiner Exkurs, auf einem 7950X 3D wird Stalker, oder in der aktuellen Game Bar wird Stalker noch nicht als Spiel erkannt. Das heißt, wer nicht diese Probleme zusätzlich noch haben will oder Leistung verschenken will, der achtet mal darauf, dass er die Anwendung in der Xbox Game Bar heute dann als Spiel markiert, auf einem Dual Chiplet
Ist das eine
X3D-Prozessor.
Geschichte? Ne?
So.
Allein aus dem Grund würde ich mir niemals so ein. Egal.
Ja, okay, aber ja, sonst läuft er nämlich auf beiden Chiplets, aber wenn alles korrekt ist, läuft er ja auf dem X3D-Chiplet und dann ist es ja eigentlich so, als hätte ich ein
Als hätte man eine
One-Chiplet-X3D-Chip und dann ist der
7800
RAM wieder
X3D,
egal.
genau. Und dann ist es mit dem RAM
Ja.
auch wieder egal. Wenn man von Anwendungen angeht, ja, die skalieren dann halt ganz normal, weil die ja. Also
Ja, und generell ja, also da, ich meine, es gibt Anwendungen, die skalieren mit Speicherbandbreite. Insbesondere halt gar nicht mit den Latenzen, sondern wirklich mit der Bandbreite. Aber in den Testparcours, die wir jetzt die letzten 2 Jahrzehnte für CPUs genutzt haben, was die Anwendungsleistung anbelangt, war da der RAM-Takt in der Regel ziemlich
ja.
egal. Also deswegen.
Ich meine, jetzt ist halt auch hier wieder die Frage, wenn es schon ein 57, also wenn es jetzt nicht der 57 X3D wäre, hätte ich auch wieder gesagt, du willst mehr Anwendungsleistung, dann kauf dir die schnellere CPU und nicht besseren RAM, weil das hat einfach wirklich, also viel Geld für den RAM ausgeben, das ist, man könnte
Ja,
argumentieren, noch
dann, genau, also
nutzloser als ein Mainboard für 1000 Euro. Also es sind einfach, es kommt nichts bei rum. Aber, wenn man eh schon den 57 X3D
Ja.
hat, dann kann man ja quasi nicht mehr Geld für die CPU ausgeben, außer sparen für den 59 X3D. Aber hier würde ich dann wirklich auch einfach
Ja.
schauen, ja, Spec. Also.
Fertig. Ja. Kommen wir noch zur Sonntagsfrage, und zwar zur vorletzten. Wir haben jetzt aufgrund des Interviews ja auch vorletzte Woche schon mal was ausgelassen. Wir hatten jetzt letztes Wochenende eine zu Half-Life, aber wir wollen diese Woche, wenn wir uns eine rausgreifen, nochmal auf die zum, ja, was ist für euch Idle-Verbrauch blicken. Der Auslöser waren ja wieder unsere CPU-Tests, indem wir ja auch immer neben der Leistungsaufnahme unter Volllast in einer Anwendung und in Spielen die Leistungsaufnahme der CPU auf dem Windows-Desktop messen. Und das sind mittlerweile ja bei uns dann wirklich total cleane Windows-Installationen, die ja bei Ryzen auch noch für jede CPU bzw. jede Generation und jede Chiplet-Konstellation eigene SSD beinhalten, damit auf keinen Fall was schiefläuft, messen. Aber ja, da wird dann sogar dafür gesorgt, dass Steam, was ja immer installiert ist, und der Epic Game Store und Capframe X und Hardware Info und was man alles so braucht, um die anderen Tests zu machen, nicht läuft. So, wir schalten da jetzt nicht extra irgendwelche Hintergrundprozesse ab, die auch noch laufen, aber ich sag mal, unten bei der Uhr ist schon nichts mehr los. So, und da stoßen sich ja unsere Leser immer mal wieder dran, weil sie sagen, ja okay, das ist irgendwie Leerlauf, aber ja eigentlich, das ist ja wie 27p Benchmarking, das ist ja komplett realitätsfern. Und dann hast du gesagt, ja, dann frage ich euch doch mal.
Also ich würde behaupten, das ist nochmal was anderes als 720p Benchmarks. Die 720p Benchmarks sind nämlich hilfreich. Aber vielleicht ist das auch schon wieder eine sehr radikale Meinung.
Wir legen die absolute Baseline. Aber die Vermutung ist ja, formuliere es nochmal anders. Es vermuten ja viele, dass den großen Unterschied, den wir da ausweisen zwischen Intel-CPUs und AMD-CPUs, nämlich dass ein Intel Core Ultra bei unter 10 oder bei um die 10 Watt agiert, wenn er wirklich nichts tut, und ein AMD Ryzen für ARM 5 bei mindestens 20, also 100% Aufschlag, 10 Watt Unterschied, dass das ja gar nicht mehr so schlimm ist, wenn man normal idelt.
Ja.
So, was ist denn normal?
Ja, genau. Idle? Also, ich meine, der Begriff idle, ich habe auch, glaube ich, darauf geachtet, dass ich das immer in Anführungszeichen setze über die komplette Sonntagsfrage. Denn das Problem ist ja, wenn man jetzt sagt, ja, im idle, was ist damit gemeint? Ich hatte schon die Vermutung, ich hatte schon die Erfahrung, dass sehr viele verschiedene User sehr viele verschiedene Definitionen für diesen Begriff idle haben. Und genau das habe ich dann ja auch abgefragt. Und siehe da, es ist wie gedacht. Ja, also wenn ich 4000 CB-User frage, was ist für euch idle, dann sagen 19%, das ist kompletter Leerlauf. Ne? 25% sagen, ja, das ist Leerlauf, aber da ist auch noch der MSI Afterburner mit dabei oder OneDrive, was halt immer aktiv ist im Autostart. 37% sagen, ja, zusätzlich dann auch noch so Sachen, die ich halt immer offen habe. Ne? Mein PC ist nicht an, ohne dass ich zum Beispiel Discord oder Steam oder einen Browser offen habe. Deswegen ergibt es für mich keinen Sinn, dass ich drunter gehe. 9% sagen sogar, ich habe sogar noch eine Medienwiedergabe an über Spotify oder YouTube und es ist trotzdem noch idle für mich. Weitere 9% sagen, naja, solange CPU und GPU nicht massiv gefordert werden, es ist noch idle. Also wenn ich einen Browser-Game spiele oder irgendein Spiel spiele, was nur 10, 15, 20% GPU braucht, dann ist es quasi noch idle. Und naja, 0,5% haben dann noch gesagt, das war die drastischste Option. Solange ich nicht 100% Auslastung bei CPU oder GPU habe, ist das idle. Und das ist natürlich jetzt die Hardcore-Option, haben auch nur 0,5% genommen, wie gesagt. Aber man sieht, es gibt davon 99% Auslastung bis, ich habe den Rechner hochgefahren und nichts war im Autostart. Eine große Bandbreite an Optionen, was man da als Idle-Definition heranziehen kann. Und das wird auch tatsächlich alles herangezogen. Also es ist eine Definitionssache und es gibt hier halt keine allgemeingültige Definition. Und es wäre natürlich schön, wenn Volker und Wolfgang in jedem Test immer alle diese Szenarien abdecken würden, aber das hat zeitlich nicht drin.
Ja, und das ist das und die Zuverlässigkeit der Messung ist halt auch das große Thema. Ne? Ich müsste ja immer wieder diesen Zustand herstellen mit der gleichen Aktivität aller betroffenen Apps. Es ist halt schwierig. Deswegen, ich habe es mir, oder wir alle haben uns das mal auf den Zettel geschrieben. Müssen wir gucken, ob wir da noch mal mit einem Special Feature irgendwie drauf eingehen. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Ich hoffe, man hat es nicht direkt auch wieder in der Aufnahme gehört, weil ich hier die Tools angeschmissen habe. Ich idle ja gerade hier mit dir mit Firefoxes auf. Squadcast, hier unsere Podcast-Plattform, läuft aber in Chrome, weil es unbedingt einen Chromium-Browser will. Nebenher läuft noch Discord. Und ich idle gerade mit 45 Watt auf einem 7700 AM5 Prozessor. Aber ich würde jetzt das
wiederum auch
eigentlich nicht als idle.
Was hast du für eine GPU da drin?
4070 Ti Super. Ja, und die macht, soll ich mal riskieren, hier den Task Manager auch noch aufzumachen? Die dürfte ja einiges zu tun haben gerade hier für den Mitschnitt. Wobei, da müsste zeigt er natürlich wieder nicht an. Klar, ich denke mal, das ist Hardware-Encoding, was wir hier gerade machen. Ich riskiere jetzt hier nicht zu viel und öffne hier nochmal irgendwelche Tools. Ja, aber es ist ja auch, das würde ich jetzt zum Beispiel nicht mehr als idle bezeichnen, dass man Podcast live recorded und parallel ja auch noch direkt in die Cloud
streamt. Wo hast du das jetzt gerade, wo hast du deinen Verbrauch gerade her, damit ich den gleichen Wert hier vergleichen kann? Hast du?
HW-Info. CPU, Gesamtleistungsaufnahme, Package Power. Unter den Rechner gekrochen.
Jetzt muss ich das natürlich noch kurz finden. Moment.
Unter den ganzen CPU-Temperaturen.
Ja, da bin ich schon.
Ich suche die benutzt Hardware-Info.
Ich habe es gefunden. was ist denn hier da? Aktuell 51 Watt, siehst du mal. 52.
Ja, du bist halt noch auf Zen 3, ne?
800X3D, ja. Durchschnitt 54.
Und du hast auch eine 102 Watt, was ist die TDP? 105 Watt TDP. Ja, ich habe ja hier einen effizienten 65 Watt Prozessor.
Ja, also das läppert sich halt. Ne? Das ist halt de facto, wenn man das vergleicht, ich finde das immer noch wieder erstaunlich, wenn man das wirklich mal ausrechnet. Das ist nur die CPU, die hat 50 Watt so. Im Durchschnitt sogar 54. Dann kommt dann noch die 4080 dazu.
Ja, die wird auch bei dir gerade was machen.
So, warte mal.
GPU-Z
wird auch noch geöffnet. Man hört das bestimmt alles im Podcast, weil die Tonspur jetzt komplett
auseinanderfliegt.
Ich meine, ja, klar, also ich meine, wir machen ja jetzt hier gerade Video-Encoding, die ist das, also wird die Grafikkarte auch gefordert, was macht die jetzt? Die macht auch 50 Watt, 47 Watt macht sie. Ja, das heißt, ich habe nur mit GPU und CPU, und da ist noch nicht das Mainboard mit drin, der RAM, die SSDs, die RGB-Beleuchtung und die Lüfter, oje, oje. Im Endeffekt eilen wir hier gerade mit über 100 Watt vor uns her.
Ja. GPU-Z habe ich jetzt leider nicht spontan drauf und ich werde es nicht runterladen. Und ich mache jetzt nicht noch mal Hardware-Info auf, weil das hat hier gerade alles schon ordentlich gezuckt. Ja. Gab es noch eine Erkenntnis, außer dass das Bild natürlich ein ambivalentes ist? Und wir hatten ja auch viele Fürsprecher, die gesagt haben, nee, mess das mal weiter so, weil mich interessiert halt die absolute.
Ja, das ist auch so, also genau, das ich habe ja dir auch die Option gegeben, jetzt muss ich die Umfrage kurz finden, siehst du einen Mehrwert in den Leerlaufmessungen der Leistungsaufnahme? Und 40% sagen ja, uneingeschränkt. Die anderen 60% sagen so, naja, praxisrelevant ist das nicht. Davon immerhin 30% ja, aber es ist durchaus aus akademischem Interesse. Also es interessiert mich halt einfach. Und nur gut 30% sagen, das ist irreführend. Ja. Aber ich meine, das ist halt ein relativ einfacher Messpunkt, würde ich behaupten. Denn zu sagen, ja, man macht jetzt halt irgendein Idle-Szenario, man müsste sich auch erstmal noch auf ein Idle-Szenario einigen.
Ja, und ist jetzt, ich meine, klar, ich habe mir schon so ein paar Sachen notiert. Eine Sache wäre natürlich auch, was wir alle erleben und jetzt auch wieder die Stalker 2 Preloader ja wiederholt erlebt haben. Ich glaube, es war auch bei denen überholt, wenn sie ganz vorne mit dabei waren, Download auf Steam. Also, ja, wobei auch da wird es am Ende sogar wieder von der Leitung abhängen. Ne? Also, wenn du hier mit einer 1000 Mbit-Leitung ziehst, dann haben Laufwerk und Prozessor auch nochmal mehr zu tun als über eine 50 Mbit.
Ja, aber die Realität ist halt einfach, ich meine, wenn man den PC nur fürs Gaming irgendwo rumstehen hat, dann kann einem das ja quasi egal sein. Aber wenn man halt am PC arbeitet und das dann halt. Arbeiten im Endeffekt ist, ich habe meine üblichen Programme auf, hier einen Browser mit Editor oder halt irgendeine IDE zum Programmieren, was auch immer, dann habe ich ja, das ist ja quasi alles irgendwo ein Lastverhältnis, das man als idle bezeichnen könnte, wenn man nicht gerade am Kompilieren ist, aber das dauert ja nicht lang, also gefühlt die Mehrheit der Zeit meistens idelt so ein PC halt. Wenn man Office-Arbeiten macht, das ist bei High-End-Hardware de facto idle. Und es kommt dann halt im Endeffekt immer wieder darauf an, wie viel spielt man tatsächlich damit, wie viel arbeitet man damit. In der Community sehe ich das immer mal wieder, dass die Diskussion, dass die Rechnung aufgemacht wird. So viel muss ich mit meinem Rechner mit AMD-CPU dann tatsächlich auch spielen, damit ich quasi weniger verbrauche mit meinem Arbeiten oder meinem Idle in Anführungszeichen, wie wenn ich halt eine Intel-CPU drin hätte, die beim Arbeiten dann vielleicht effizienter ist, zumindest suggerieren, dass die Leerlaufergebnisse, weiß ich nicht, weil also es ist ein interessantes Feld, wo man sehr viel experimentieren, testen, benchen, messen könnte. Aber ist halt erstmal die Frage, was überhaupt genau, auf was einigt man sich da? Und dann ist das auch so anfällig für Ausreißer. Ich meine, ich habe ein bisschen...
Also ich habe es... Ja. Ich würde es trotzdem gerne mal machen, weil das ist wieder so ein Feld, wo so viel Unwissen... da fehlen halt Informationen. Ich meine, wenn es darum geht, wirklich jedes Watt zu sparen, dann können wir da die Antwort noch nicht liefern, welche Plattform da in welchem Szenario in diesem großen Grauzone die bessere ist. Bis dahin kann ja jeder, der auf jeden Fall maximal elektrische Leistung einsparen möchte, nochmal überlegen, ob die RGB-Beleuchtung an sein muss oder der Monitor 10% dunkler gelaufen. Du guckst zu deinem Rechner und zeigst ihn mir. Ja, und es ändert natürlich nichts daran, dass die CPU dann möglicherweise, die man gekauft hat, immer noch 5 Watt mehr braucht oder 20 Watt in dem Szenario als eine andere, die man gekauft hätte.
Aber, was in dem Fall auch nochmal vielleicht interessant ist, ich glaube, den meisten Usern, also wir haben zwar immer wieder die Umfragen, wo es darum geht, dass gesagt wird, ja, Energieverbrauch ist mir wichtig, dass der niedrig ist. Tatsächlich hat aber die Hälfte der User, die hier teilgenommen haben an der Umfrage, die paar tausend, die haben ihren Rechner so konfiguriert, dass er nie in den Energiesparmodus geht. Also auch nicht nach einer Stunde, sondern wirklich halt nie. 7% haben erst nach über einer Stunde. Vielleicht ist es auch doch kein so unbedingt relevantes Thema für die User, ich weiß es nicht.
Ja, wobei isoliert ist es das halt, ne? Und allein zu wissen, wie es ist, Ich würde es gern mal machen, aber so richtig den Fahrplan habe ich da noch nicht. Und wir wissen auch, am Ende fehlen dann wieder die CPUs, die richtigen, die wichtigen, weil alle kann man halt leider nie testen. Fabian, von unseren Lesern unbemerkt, war bei mir gerade das WLAN weg. Ich darf jetzt hier noch was zusammenzimmern und... Ja, du hast mich schon ausgelacht. Ich habe mir dann direkt hier ein Ethernet-Kabel genommen und in den Rechner reingezimmert. Das nutze ich eigentlich in der Regel nicht. Und dann fiel mir auf, dass ich ja neulich den Ethernet-Adapter im BIOS deaktiviert habe, weil ich ihn ja nie brauche. Und Stichwort Eilverbrauch. Ja, und warum soll man Treiber laden für Geräte, die man
nicht nutzt? Dann bist du bestimmt auch wieder seit 3 Wochen im Höchstleistungsprofil unterwegs.
Nein, beste Leistung. Und wir haben ja gerade erfahren, dass ich auch in dem Szenario, was wir beide abfahren, ungefähr 5 Watt weniger verbrauche auf dem Prozessor.
Was aber auch eindeutig die schwächere Hardware, muss man ganz ehrlich sagen.
Ich schnibbel das jetzt hier zusammen, mache mir dabei Gedanken darüber, ob ich den 9800X3D behalte. Fabian, hättest du Interesse? 549 plus
Versand? Ja, genau. Also ich hole mir dann erstmal noch ein AM5 Mainboard für 1000 Euro und den billigsten RAM, den ich finden kann. Und dann habe ich im GPU-Limit nicht mehr Leistung. Das hört sich nach einem guten Deal an.
Ich denke, Stalker wird eine Runde besser laufen. Aber da bin ich auch gespannt auf euer Feedback. Nicht alle von euch, die uns zuhört, haben einen 9800X3D. Und in Ermangelung der Zeit hat Wolfgang sich eben keinen zweiten
hinterher schießen. Ich bin echt überrascht, wie krass das Teil abgeht. Also bei der Nachfrage und generell beim Enthusiasmus, beim Hype. Also ich sehe es halt nicht. Ich sehe weder von einem 7800X3D noch von einem 5800X3D den Grund, auf das Teil abzugraden. Und wenn man so enthusiastisch auf High-End-Gaming-CPU-Leistung aus ist, dann hat man noch den 5800X3D, dann den 7800X3D, also eine von den beiden.
Ja.
Ich bin echt überrascht. Also ich hätte das nicht gedacht,
dass die Nachfrage so riesig ist. Der Sprung ist groß und es ist, glaube ich, auch die Plattform.
Ich glaube, es ist der zweitkleinste Sprung, den wir bei Reisen bisher hatten, oder nicht? Also ist jetzt größer als gedacht. Und natürlich ist es, also technisch will ich die CPU nicht schlecht reden. Fantastisch, ne? Super toll. Super tolles Produkt. Aber ich sehe das Upgrade einfach nicht. Aber vielleicht bin ich auch einfach schon zu alt. Ich weiß es nicht.
Ja. Und du hast definitiv, also während ich ja mit meinem, ich gucke mal wie alle anderen, wie lange es dauert, dass die CPU überhaupt mal ausgeliefert wird, habe ich ja aktuell jemanden, der sie sich sofort in den Rechner gedübelt hätte. Also
du hast jetzt auch noch ein schlechtes CPU Gewissen
weggenommen.
Guck mal, du hast jemanden davor bewahrt, sehr viel Geld auszugeben. Das ist doch...
Ja, oder so. Ja, wobei, wenn er es vorbestellt hat, ist das Geld halt auch schon weg. Fabian, bleib gesund. Bis nächste Woche. Das gleiche gilt für euch, Leser.
Was ich auch noch gewünscht wurde, lasst ein Abo da, soll ich sagen. Und jetzt kommt dein Einsatz.
Ja. Ja, lasst ein Abo da. Und Abo, du meinst jetzt Computerbase Pro, was kein Abo ist oder was?
Genau.
Ja, ich dachte, du meinst ein Podcast-Abo.
Ja, das auch.
Ihr könnt
das,
gerne
das,
unseren kostenlosen Podcast Abo, das abonnieren.
Ist und ein Abo ist.
Aber und ja, Fabian, wir würden uns wirklich mal wieder über Rezensionen auf Spotify und Apple Podcast freuen. Auf Apple Podcast ist die letzte aus dem März und wir haben mehr Zuhörer, als wir da bisher mit Rezensionen andere glauben lassen. Ich weiß, wir alle, die wir hier gerade zusammen sitzen, inklusive der Zuhörer, sind, glaube ich, nicht die, die am allerliebsten alles öffentlich kommentieren. Aber in unserem kleinen, schnuckligen Podcast, da würde es uns schon mal freuen, wenn nochmal die ein oder andere positive Rezension dazu kommt. Denn der Algorithmus, der würde diesen Podcast dann dem einen oder anderen, der uns noch nicht kennt, sicherlich auch in den Feed spülen.
Sehr schön.
Punkt. Aus. Ende.
Ciao. Tschüss.